Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen-Podcast. Es gibt viele Arten, Arbeitsverhältnisse zu beenden. Wir sind jetzt angelangt beim fünften Teil unserer Serie, wie man eben Dienstverhältnisse beenden kann. Und im ersten Teil hat euch unsere Expertin einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Arten gegeben. Im zweiten Teil sind wir ein bisschen tiefer eingetaucht in die Auflösung in der Probezeit und haben über die einvernehmliche Auflösung gesprochen. Dritter Teil war dann die Kündigung durch den Arbeitgeber oder durch den Arbeitnehmer, unser großes Thema. Dann der vierte Teil, besonders spannend, war natürlich die Entlassung. Und jetzt da im letzten Teil wollen wir noch schauen, was bleibt noch übrig an den Arten, wie man ein Arbeitsverhältnis beenden kann. Und dazu ist natürlich wieder unsere Expertin Christine Höller von der Hofer-Leitinger Steuerberatung zu Gast bei uns im Steueraffenstudio. Hallo Chrissy.
Hallo liebe Simone.
So, jetzt habe ich eh schon ganz, ganz viel aufgezählt und wir haben eigentlich echt schon einen guten Überblick bekommen, wie man Dienstverhältnisse beenden kann. Aber es ist nach wie vor noch ein bisschen was übrig, über das wir reden können, nämlich welche Arten es noch gibt. Und da habe ich mir unter meinen Notizen, steht da der vorzeitige Austritt. Was versteht man darunter?
Ja, also ein vorzeitiger Austritt ist einfach, wenn man ohne Einhaltung von Fristen austritt. Da gibt es einen berechtigten und einen unberechtigten vorzeitigen Austritt eben. Ein unberechtigt vorzeitiger Austritt liegt zum Beispiel vor, wenn der Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis beendet, ohne die Arbeitnehmerkündigung vorgesehene Frist einzuhalten.
Das heißt, wenn ich einfach daheim bleibe und nicht mehr zur Arbeit erscheine.
Genau. Ein solcher ist auch dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer seinen vorzeitigen Austritt wegen eines gesetzlichen Austrittsgrundes erklärt, dieser jedoch nicht vorliegt.
Hättest du ein Beispiel vielleicht?
Also das Beispiel wäre jetzt Grund für einen unberechtigt vorzeitigen Austritt, um eines zu nennen, ist zum Beispiel, hat man eine bessere Arbeit in Aussicht oder muss das neue Arbeitsverhältnis sofort antreten, so ist es eben kein Grund, das bestehende Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung der Kündigungsfrist oder der Kündigungstermine zu lösen.
Was wären jetzt die Konsequenzen bei so einem unberechtigten vorzeitigen Austritt?
Ja, also der Anspruch auf eine Abfertigung nach altem Recht geht verloren. Meist verlieren die Arbeitnehmerinnen oder die Arbeiter die Sonderzahlungen sowie Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration. Das ist allerdings auch abhängig vom Kollektivvertrag. Währenddessen bei den Angestellten, die einen unberechtigten vorzeitigen Austritt machen, die Aliquoten Sonderzahlungen, Weihnachtsremuneration und Urlaubszuschuss jedenfalls zustehen. Wie gesagt, weitaus schwerwiegender können natürlich Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin eben ausfallen. Also der Arbeitgeber kann natürlich die Schäden einfordern, die durch die rechtswidrige Vertragsauflösung entstehen. Immer häufiger finden sich in Arbeitsverträgen auch Konventionalstrafen, die pauschalierte Schadensersatzansprüche unabhängig vom konkret eingetretenen Schaden vorsehen. Diese sind in der Regel zulässig, jedoch ist auch hier wieder Vorsicht geboten und das sollte man auf jeden Fall prüfen lassen.
Was ist jetzt im Gegensatz ein berechtigter vorzeitiger Austritt?
Ja, also von einem berechtigt vorzeitigen Austritt spricht man, wenn eine wesentliche Vertragsverletzung durch den Arbeitgeber vorliegt. Da gibt es eben gesetzliche Austrittsgründe und es den Arbeitnehmer für die Dauer der Kündigungsfrist oder bis zum Kündigungstermin eben nicht mehr zumutbar wäre, das Arbeitsverhältnis noch aufrechtzuerhalten. Also wenn der Grund so schwerwiegend ist für den Arbeitnehmer, dass er sagt, eine Kündigungsfrist oder Kündigungstermin wären für mich nicht mehr tragbar.
Aber das haben wir ein bisschen noch entfernt von dem Grad zur Entlassung hin, oder?
Ja, also die Entlassung spricht ja der Arbeitgeber aus.
Und den vorzeitigen Austritt
ja so,
entscheidet
der Dienstnehmer seinen Austritt
plant,
bekannt gibt.
Okay. Das heißt, was wären jetzt so Gründe für einen vorzeitigen Austritt?
Ja, also ein Grund wäre mal die Entgeltvorenthaltung. Also ist ein Arbeitgeber mit der Zahlung von wesentlichen Entgeltbestandteilen eben im Verzug, ist ein berechtigter Austritt möglich? Wann ein Entgeltbestandteil wesentlich ist, hängt natürlich vom Einzelfall ab. Darüber hinaus verlangen die Gerichte die exakte Einhaltung von Bestimmungen und Vorgehensweisen und auch den Formvorschriften. Werden diese eben nicht eingehalten, ist der Austritt eben unberechtigt.
Das heißt aber, wenn der Dienstnehmer keinen Lohn kriegt, kein Geld von Arbeitgeber, dann kann er eigentlich, dann wäre der vorzeitige Austritt jedenfalls berechtigt.
Da muss man wieder differenzieren. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Woche verspätet aufgrund
Buchungsfehler oder so.
Ja, oder durch, weiß ich nicht, manchmal passiert es jetzt auch schon, wenn man gehackt worden ist zum Beispiel und das System lahmgelegt worden ist, gab es auch ganz große Fälle von Firmen, die mehrere Wochen eben dann offline waren und eben nicht abrechnen konnten. Wenn ich jetzt zwei Tage verspätet mein Gehalt bekomme, dann kann ich nicht hergehen und sagen, das ist jetzt unberechtigt.
So, ich bleibe daheim. Genau. Aber was gibt's noch weitere, oder welche weiteren Gründe gibt's jetzt noch?
Ja, also es gibt auch gesundheitliche Gründe. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass die Fortsetzung der konkreten Tätigkeit eben zu gesundheitlichen Schäden führt, beziehungsweise solche Schäden drohen. Also da muss man auch ein fachärztliches Gutachten einholen als Dienstnehmer, welches die gesundheitliche Belastung im Zusammenhang mit der Arbeitsleistung darstellt und die Aufgabe dieser Tätigkeit eben auch dringend empfiehlt. Das muss auf jeden Fall auch im Gutachten eben drinnen stehen. Dieses Gutachten muss der Arbeitgeber eingeschrieben vom Arbeitnehmer erhalten. Den Arbeitgeber, also man muss als Arbeitnehmer auch den Arbeitgeber eine Frist einräumen, damit der Arbeitgeber den Dienstnehmer eben einen anderen Arbeitsplatz anbieten kann. Und dieser neue Arbeitsplatz darf natürlich auch nicht die Gesundheit des Arbeitnehmers gefährden. Ob man diesen Ersatzarbeitsplatz annehmen muss, hängt natürlich immer vom Inhalt des Arbeitsvertrages ab. Ein Austritt aus gesundheitlichen Gründen kann auch letztendlich zu einem ungerechtfertigten Austritt werden. Wenn der Arbeitgeber den Austrittsgrund bestreitet und er dann einen Sachverständigen beauftragt, einen gerichtlichen, und im Gerichtsverfahren eben dann der Sachverständige ein negatives Gutachten für den Dienstnehmer erstellt. Wie immer gilt eben die Betrachtung des Einzelfalls.
Kommen wir zum Thema Aussetzung Dienstverhältnis. Was ist das?
Also Aussetzung von Arbeitsverhältnissen bedeutet, dass für einen bestimmten Zeitraum der Arbeitnehmer eben von seiner Arbeitspflicht bzw. der Arbeitgeber auch von seiner Entgeltpflicht befreit wird. Also für die Aussetzung könnten zum Beispiel wirtschaftliche Gründe des Arbeitgebers oder private Gründe des Arbeitnehmers ausschlaggebend sein. Im Vordergrund steht dabei immer, dass das Arbeitsverhältnis zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen bzw. fortgesetzt werden soll.
Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen sowas wie eine Pause.
Ja, man könnte es so sagen. Also man unterscheidet da zwischen einer echten Aussetzung.
Was ist das zum Beispiel?
Eine echte Aussetzung ist zum Beispiel eine Karenzierung oder ein unbezahlter Urlaub ohne Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und eben auflösende Aussetzung gibt es natürlich auch mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter einseitiger Wiedereinstellungszusage oder zweiseitiger Wiedereinstellungsvereinbarung.
Vielleicht schauen wir uns das im Detail an. Was ist jetzt eine echte Aussetzung? Du hast gesagt, das sind Karenzierungen und ein unbezahlter Urlaub.
Genau. Eine echte Aussetzung unter voller Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses kann jederzeit natürlich vereinbart werden. Es gibt dafür eigentlich keine gesetzlichen Vorgaben. Während der echten Aussetzung bleibt das Arbeitsverhältnis eben aufrecht. Ob der gesamte Zeitraum der Aussetzung für dienstzeitabhängige Ansprüche zu berücksichtigen ist, ist ein bisschen umstritten. Der oberste Gerichtshof hat bisher lediglich entschieden, dass im Arbeitnehmerinteresse vereinbarte Karenzierungen bzw. unbezahlte Urlaub zu einer Verkürzung des Urlaubsanspruches im betreffenden Urlaubsjahr führen. Bedeutet, ich habe halt nicht 25 Tage bei einer 5-Tage-Woche fürs ganze Jahr, fürs Urlaubsjahr, sondern muss den Zeitraum, wo ich da halt in Karenz bin oder auf unbezahlten Urlaub, herausrechnen. Aus Beweisgründen ist natürlich wie immer eine schriftliche Vereinbarung ratsam. Wenn die Karenzierung auf Wunsch des Dienstnehmers erfolgt, sollte auch eigentlich festgehalten werden, für was man dann eben Dienstzeitansprüche anrechnet oder nicht.
Und was ist jetzt ein unbezahlter Urlaub, beziehungsweise welche Auswirkungen ergeben sich jetzt daraus?
Ja, also für unbezahlte Urlaub bis zu einem Monat besteht eben die Pflichtversicherung weiter. Die Beiträge für die Versicherung sind auf Basis der vor dem unbezahlten bestehenden Beitragsgrundlage eben zu entrichten. In diesem Fall ist daher keine Versicherungsabmeldung zu erstatten. Das heißt, der Dienstnehmer bleibt angemeldet.
Hat aber dann aber auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld in dieser Beurlaubung, oder?
Nein, also das...
Weil er ja angemeldet bleibt, ne?
Also man muss da unterscheiden. Wie gesagt, unbezahlter Urlaub und die Auswirkungen, die sich daraus ergeben. Also für den unbezahlten Urlaub bis zu einem Monat besteht die Pflichtversicherung weiter. Die Beiträge sind eben, wie schon vorher gesagt, auf Basis vor unbezahlten Urlaub bestehenden Beitragsgrundlage zu entrichten. Es ist keine Abmeldung zu erstatten und der Arbeitgeber hat eben das Recht, für diesen Zeitraum dem Arbeitnehmer auch den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge anzulasten. Das bedeutet, der Dienstnehmer muss die Abgaben für diesen unbezahlten Urlaub, die eigentlich der Dienstgeber abzuführen hat, eben abzuführen.
Okay, aber was ist, wenn man jetzt länger als einen Monat unbezahlten Urlaub nimmt? Was hat das dann für Auswirkungen?
Also dauert der unbezahlte Urlaub länger als einen Monat, ist der Arbeitnehmer eben nicht mehr sozialversichert. Er ist von der Sozialversicherung dann auch abzumelden. Mangels echter Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebührt den Arbeitnehmer während diesen unbezahlten Urlaubs, der länger dauert, eben auch kein Arbeitslosengeld.
Und was ist jetzt eine auflösende Aussetzung? Weil dieser Terminus taucht jetzt auch in diesem Konvolut auf.
Bei der auflösenden Aussetzung erfolgt eben eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum bestimmten Stichtag. Verbunden eben mit einer Zusage des Arbeitgebers auf eine Wiedereinstellung zu einem gewissen Zeitpunkt mit einer konkreten Wiedereinstellungsvereinbarung.
Das heißt, wenn ich jetzt einmal eine einvernehmliche Auflösung heranziehe, das ist ja auch quasi mit einer beidseitigen Willenskundtung ohne dieser Wiedereinstellungsbestätigung. Und bei der auflösenden Aussetzung ist das ja quasi eine Pause, die auch von beiden Seiten gewollt wird, aber eben im Gegensatz mit dieser Wiedereinstellungsbestätigung.
Korrekt? So kann man das sagen, genau. Da eine echte Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit einer Wiedereinstellungsregelung vorliegt, gebühren den Arbeitnehmer natürlich alle Ansprüche aus der Endabrechnung. Außerdem hat er Anspruch auf Arbeitslosengeld für diesen Aussetzungszeitraum, sofern dies nicht seitens des Arbeitsmarktservice eben als Scheinvertrag angesehen wird.
Kann man davon ausgehen, dass Saisonbetriebe so eine auflösende Aussetzung oftmals machen?
Wenn man also sagt, grundsätzlich kommt das sehr oft im Gewerben wie Bau vor, die jetzt über den Winter eben
nicht arbeiten können draußen. Ne?
Genau, da kommt es sehr oft vor. Es gibt natürlich auch die andere Seite, wo dann Dienstnehmer sich eine Auszeit gönnen wollen und diese, oder nicht nur Auszeit gönnen wollen, sondern eigentlich das Dienstverhältnis beenden und eben dann eben den Arbeitgeber sagen, du stellst mir bitte eine Wiedereinstellungszusage aus, damit ich die nächsten 3 Monate mich zum Beispiel nicht beim AMS bewerben muss. Also bei so einer auflösenden Aussetzung mit einer Wiedereinstellungszusage kann auch die Verpflichtung zur Zahlung einer Abfertigung alt hinausgeschoben und auf das neue, später beginnende Arbeitsverhältnis praktisch übertragen werden. Gemäß aktueller Judikatur ist auch die Abrechnung von Sonderzahlung und Urlaub für den Anspruch auf Arbeitslosengeld hier nicht entscheidend.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at.
Ich glaube, am Schluss, jetzt sind wir schon ziemlich am Ende bei den Arten der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses angelangt. Jetzt bleiben uns jetzt noch mehr oder weniger 2 eher traurigere Gründe oder Arten, ein Arbeitsverhältnis zu beenden, nämlich da wäre der Tod des Dienstnehmers oder des Dienstgebers. Wie schaut's denn da aus?
Also sämtliche Ansprüche, die der Arbeitnehmer im laufenden Arbeitsverhältnis bis zu seinem Tod eben erworben hat, fallen dann in die Verlassenschaft. Das bedeutet eben das laufende Gehalt, die anteiligen Sonderzahlungen, Ansprüche auf Abgeltung von geleisteten Mehr- und Überstunden sowie sonstige Entgeltbestandteile wie Zulagen, Zuschläge, Provisionen oder auch sogar Reisekosten. Es ist eigentlich so, als wäre das Arbeitsverhältnis unter Lebenden aufgelöst worden.
Also auch Steueransprüche, da fällt mir nur ein, vielleicht an dieser Stelle ein Verweis auf eine bereits bestehende Podcast-Folge, der Tod und die Steuer zahlen tote Steuern. Also wenn euch das Thema, ob tote Steuern zahlen, an dieser Stelle interessiert, hört euch auf alle Fälle auch diese Folge an. Vielleicht ganz kurz noch, du hast gesagt, die ganzen Ansprüche bleiben bestehen. Wohin überweist man jetzt die Entgelte?
Ja, also die Nettobezüge des Arbeitnehmers gehen eben in die Verlassenschaft. Eine Überweisung auf das Gehaltskonto darf nur vorgenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass das Konto bereits gesperrt wurde und eine Abhebung durch nicht eben berechtigte Personen somit ausgeschlossen ist. Also in Abstimmung mit dem Verlassenschaftsgericht wird es dann erforderlich sein, eine Aufstellung über die unterschiedlichen Nettobezüge und deren Anspruchsgrundlagen zu erstellen und an das Gericht zu übermitteln, damit die korrekte Aufteilung des Betrages und die Auszahlung eben an die berechtigten Empfänger sichergestellt ist. Praxistipp wäre jetzt da, es empfiehlt sich mit der Überweisung jedenfalls so lange zu warten, bis ein Kontakt mit dem Verlassenschaftsgericht hergestellt ist. Verlassenschaftsgericht ist immer das für den Wohnsitz des Arbeitnehmers zuständige Bezirksgericht. Bleibt trotz der Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Verlassenschaftsgericht unklar, an wen die Auszahlung erfolgen soll, kann die Auszahlung für den Arbeitgeber schuldbefreiend eben durch Hinterlegung bei Gericht erfolgen.
So, dann bleibt uns ja eigentlich nur mehr eine letzte Auflösungsform im Zusammenhang eben mit eines Betriebsübergangs. Also wenn es eben zu einem Betriebsübergang kommt, was gibt es da für Besonderheiten?
Ja. Liegt ein Betriebsübergang eben im arbeitsrechtlichen Sinn vor, so tritt der neue Betriebsinhaber in die vom Betriebsveräußerer abgeschlossenen Arbeitsverträge grundsätzlich automatisch ein. Man spricht hier eben von Betriebsübergang und Eintrittsautomatik. Diese Eintrittsautomatik kann durch Arbeitgeberkündigung nicht umgangen werden. Wird eben aufgrund des Betriebsüberganges eine Kündigung durch den Betriebsveräußerer oder den Betriebserwerber ausgesprochen, beispielsweise weil der Erwerber ohne oder mit anderen Arbeitnehmern den Betrieb fortführen will, so ist diese eben rechtsunwirksam, gell? Die betriebsübergangsbedingte Arbeitgeberkündigung kann das Arbeitsverhältnis, wie schon gesagt, nicht auflösen. Der Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis aufgrund eines Betriebsüberganges gekündigt wurde, kann eben beim Arbeits- und Sozialgericht eine Klage auf Feststellung des Aufrechten von Arbeitsverhältnisses einbringen. Dies hat rasch zu geschehen natürlich. Reagiert der Arbeitnehmer erst nach einigen Monaten nach eben dem Kündigungsausspruch, kann von einem schlüssigen Einverständnis des Arbeitnehmers mit der Auflösung des Arbeitgebers ausgegangen werden.
Aber was ist jetzt, wenn meine Arbeitsbedingungen sich durch diesen Betriebsübergang verschlechtern? Also das heißt, ich mache zwar den gleichen Job, aber unter schlechteren Bedingungen.
Ja, also ist ein Betriebsübergang für einen Arbeitnehmer mit einer wesentlichen Verschlechterung seiner Arbeitsbedingungen verbunden, kann er das Dienstverhältnis kündigen. Ihm stehen eben die Beendigungsansprüche wie bei einer Arbeitgeberkündigung zu. Der Arbeitnehmer muss die Kündigungserklärung rechtzeitig, natürlich innerhalb eines Monats, nach Kenntniserlangung über die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen abgeben und dabei für ihn die geltenden Fristen und Termine als Mindestfordernis einhalten. Darüber hinaus kann er aber den tatsächlichen Beendigungstermin eigentlich selbst wählen. Die Entgelt- und Beendigungsansprüche des privilegiert kündigten Arbeitnehmers sind jedoch nach dem klaren Wortlaut des § 3 Absatz 5 AFRAG zum Zeitpunkt der rechtlichen Beendigung des Dienstverhältnisses eben zu beurteilen. Löst ein Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis rechtmäßig vorzeitig aus, entfällt mit der Beendigung der Arbeitspflicht auch der Entgeltanspruch. Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Weiterzahlung des Entgelts für die fiktive Dauer einer vom Arbeitgeber einzuhaltenden längeren Kündigungsfrist findet im § 3 Absatz 5 AFRAG eben keine Grundlage.
Ich glaube, jetzt sind wir wirklich alle Arten der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durchgegangen. Chrissy, vielleicht ganz kurz so in der Praxis, wenn du jetzt ein bisschen aus der Praxis plauderst, was sind denn jetzt so die häufigsten Arten? Ist es die Auflösung in der Probezeit? Ist es die einvernehmliche Auflösung? Sind es jetzt die Kündigungen oder?
Ja, also in der Praxis ist es so, dass wir dann immer hören, wir machen eine einvernehmliche Kündigung.
Also die es ja nicht gibt, wie wir gehört haben.
Die es ja nicht,
ne,
gibt, genau. Und es gibt eigentlich, also Entlassung, wie gesagt, kommt vor natürlich, ist aber, wie gesagt, relativ selten, weil auch bei einer Entlassung kann ich mir natürlich mit dem Dienstnehmer auch auf eine einvernehmliche Auflösung zum sofortigen Zeitpunkt, wenn ich eine gewisse Rechtsunsicherheit eben ausschließen möchte. Wichtig ist jetzt eben für den Dienstgeber meines Erachtens immer in der Praxis, dass ich erstens einmal alles schriftlich mache und zweitens auch wirklich mit dem Dienstnehmer die Auflösungsform bespreche. Also wenn jetzt ein Dienstnehmer zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt da eine einvernehmliche Auflösung haben, weil ich mag nicht mehr oder aus welchem Grund auch immer, und der Dienstgeber sagt, okay, dann machen wir sie ab Montag, und der Dienstnehmer, also klassisches Beispiel, ist dann zum Beispiel krank und bei einer einvernehmlichen Auflösung kann natürlich auch passieren, dass die ÖGK den Dienstgeber dann unterstellt, naja gut, diese einvernehmliche Auflösung haben sie in dem gemacht, dass sie gewusst haben, der Dienstnehmer wird krank, auch wenn dem gar nicht so ist. Und wie gesagt, unter Umständen kann natürlich dann die Entgeltfortzahlungspflicht über das arbeitsrechtliche Ende hinaus für den Dienstgeber eintreten. Also es ist auch wichtig, wenn manche Dienstnehmer dann eben sagen, ja, ich kündige, die machen einvernehmliche, aber eigentlich war es eine Kündigung, Und wie gesagt, jeder Austrittsgrund hat eben Rechtsfolgen. Zum Beispiel bei einer Dienstnehmerkündigung bin ich gesperrt für einen Monat beim AMS. Also wie gesagt, also das wäre eigentlich in der Praxis das Wichtigste, dass man wirklich sagt, was ist es genau und dass man das auch wirklich dann schriftlich festhält, um keine weiteren rechtlichen Konsequenzen zu haben.
Chrissy, und wenn es jetzt trotzdem noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
Ja, also Anfragen beantworten wir unter graz@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich könnt ihr eure Fragen zu den verschiedenen Arten der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an unsere Expertin weiter. An dieser Stelle, Chrissy, an dich vielen Dank für den guten Überblick, wie man eben Arbeitsverhältnisse beenden kann. Wir sind jetzt mit 5 Teilen, glaube ich, sind wir mehr oder weniger Profis.
Zumindest einen kleinen Überblick.
Natürlich, in der Praxis kommt es immer wieder zu Einzelfällen, die man sich genauer anschauen muss. Aber Dankeschön auch an euch fürs Zuhören und schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffe findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.